Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören.
Jawohl, aber jetzt möchte ich gar nicht so lange reden. Ich möchte nur kurz den Tobi vorstellen. Tobi ist der Pastor der Christengemeinde in Duisburg-Ruhrort. Und genau, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, ein paar Jahre schon auf jeden Fall, sind gemeinsam unterwegs. Und so wie wir immer sagen, Christsein ist kein Einzelsport, sondern Teamsport. Genauso ist es wichtig, dass wir als Kirche und auch unter Pastoren gemeinsam unterwegs sind, füreinander da sind, einander inspirieren, helfen, wie auch immer. Und als wir diese Predigtreihe vorbereitet haben, in der wir gerade drin stecken, über Daniel standhaft leben, muss ich sofort an Tobi denken. Tobi wird gleich eigentlich so viel aus seinem Leben erzählen, ja? Aber ich möchte kurz nur ein paar Gedanken sagen. Tobi ist seit wann jetzt in Duisburg? Seit 8 Jahren. Und er ist ganz jung dahingegangen. Du warst damals noch kein Pastor, warst in der Ausbildung. Und ich sag mal so, ich hätte mir eine andere Gemeinde als erstes gewünscht, als diese Gemeinde, wo Tobi reingekommen ist. Ja, sie hatten kurz vorher schon einen Pastor gehabt, der war glaube ich, nur ein Jahr da oder sowas. Und genau, Tobi ist mutige Schritte gegangen, hat Sachen verändert, ist nach vorne gegangen. Und er hat ganz, ganz viel am Anfang auf die Fresse gekriegt, so würde ich es mal ausdrücken. Und wirklich schwierige Gemeindesituationen und sowas. Und genau, aber was mich begeistert und wieso ich gesagt habe, hey, Tobi, ich glaube, du kannst richtig was Gutes erzählen. Er ist standhaft geblieben, er ist immer noch da. Ich bin mir 100%ig sicher, Tobi, du hast einige Male gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Macht euren Zeug doch selbst und ich bin weg. Und es hätte wahrscheinlich auch jeder, der nur so ein bisschen die ganze Situation mitgekriegt hat, verstanden. Es hätte wahrscheinlich niemand gesagt, boah, was ist das für ein Idiot, wieso macht ihr das? Alle hätten gesagt, boah, ja, verstehe ich. Hätte ich auch gemacht oder so. Aber Tobi ist weitergegangen, ist standhaft geblieben. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich glaube, wir können da einiges von dir lernen. Einfach auch, erzähl doch mal so aus den letzten Jahren, aus deinem Dienst, was waren die Herausforderungen? Wieso hast du weitergemacht? Wieso bist du immer noch da? Und genau, deswegen glaube ich, ist das auch hier das richtige Setting, in so einem familiäreren, kleineren Setting. Und ich bin total gespannt, was du erzählen wirst. Und lass uns doch Tobi mal mit einem richtig netten Applaus begrüßen.
Vielen, vielen Dank euch. Danke auch für die Einladung. Als Thorsten mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schickte letztes Jahr und sagte, hey, das und das, standhaft leben. Und ich habe sofort an dich gedacht, habe ich gedacht, auch echt an mich. Okay, danke für die warmen Worte. Ich bin sehr gespannt, wo der Abend und wo die Reise heute hingeht. Vorneweg würde ich einfach super gerne beten, dass meine Geschichte, das, was ich euch jetzt erzähle, nicht einfach nur eine nette Geschichte ist, wo ihr vielleicht am Ende sagt, boah, toll, Tobi, sondern dass eine Geschichte wird, die euch weiterhilft in den Situationen, in denen ihr gerade drinsteckt und die euch ermutigt und wo ihr vielleicht so das eine oder andere rausziehen könnt für euer Leben so und dass Gott einfach drin ist heute Abend. Vater, ich danke dir dafür, dass du mit uns heute Abend hier bist. Und ich möchte dich so bitten, dass du das, was ich jetzt gleich teilen werde, was ich erzählen werde, dass du es gebrauchst, um Menschen zu ermutigen, um jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, ein Stück weiterzubringen auf seiner persönlichen Reise mit dir. Gott, und dass du diese Worte, die ich spreche, die ich wähle, dass du sie dazu gebrauchst, um dein Reich zu bauen, um deine Gemeinde, dein Königreich hier auf Erden größer werden zu lassen. Amen. So, warum bin ich hier? Ganz einfach, Thorsten hat mich eingeladen und deswegen bin ich da. Wie lange kennen wir uns? Sehr, sehr lange. Ich habe gerade mal kurz überlegt. Ich kann mich daran erinnern, wir waren mal gemeinsam auf einer Jugendleiter-Freizeit in, ich weiß gar nicht, wo das war, Neukirchen Flühen oder so. Oder keine Ahnung. Da war Thorsten gerade ganz frisch Jugendpastor in Krefeld. Und wir haben uns zusammen ein Zimmer geteilt. Und ich weiß noch damals, ich glaube, war 14 oder so, 15 war ich, dachte ich mir, boah, was für ein Assi. So, Allein das ist schon ein Wunder, dass wir miteinander befreundet sein dürfen jetzt und gemeinsam Reich Gottes bauen. Sonst hättest du mich nicht eingeladen. Ne? Genau. Nein, aber hey, Gott ist gut und Gott geht seinen Weg und baut Geschichte. Und das ist richtig gut. Zu meinem Hintergrund. Ich bin 34 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Jungs, habe also richtig Action zu Hause in der Bude. Alle Eltern von Jungs, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich habe gerade noch ein Video bekommen von meinem ältesten Sohn, wo die 3 gerade das Wohnzimmer komplett auf den Kopf stellen. So, also ihr dürft gerne auch an meine Frau denken, die gerade allein zu Hause ist, okay? Genau, ich bin selber Pastorensohn, was manchmal auch gar nicht so gut ist. Und habe recht früh in meinem Leben eine Berufung verspürt, dass Gott mich irgendwo in einen vollzeitigen Dienst ruft. Meine Reaktion darauf war, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Ich werde alles tun, Herr, aber ich werde auf gar keinen Fall Pastor und ich werde niemals in den vollzeitigen Dienst gehen. Das war so mit 12 Jahren ungefähr in einem Jugendgottesdienst. Damals war das große Thema, was ist der Plan Gottes für dein Leben? So Teenies, Jugendliche brauchen das. Und es kamen 2 Leute unabhängig voneinander zu mir und sagten, Tobi, ich glaube, Gott sagt zu dir, du sollst in den vollzeitlichen Dienst gehen. Ich habe gesagt, du hast dich verhört, setz dich wieder hin, frag nochmal nach. So, da hast du garantiert, hast vielleicht für dich gehört, aber nicht für mich. Als die 2. Person kam, habe ich gesagt, okay, vielleicht ist was dran, also muss ich die Veranstaltung verlassen, weil das will ich auf gar keinen Fall. So habe ich mein Leben dann gelebt, hatte eine recht spannende Schulzeit. Ich habe alle Schulabschlüsse gemacht, die man so machen kann, von der Hauptschule bis hin zum Abitur. Durfte mich da so durchkämpfen und dann war immer die Frage nach jedem Schulabschluss, was machst du denn danach? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber Lehrer sind ja besonders gut drin, immer zu fragen, na und, weißt du schon, wo es hingeht? Und ich habe immer gesagt, boah, keine Ahnung, so, ich muss mich immer nur auseinandersetzen. Und nach dem Abitur wollte ich zur Polizei gehen und ich war fest davon überzeugt, das ist Gottes Plan für mein Leben, Polizist zu werden. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert, die haben mich einfach nicht genommen. Also durfte ich noch den Grundwehrdienst leisten. Ich war der letzte Durchgang, der noch 9 Monate beim Bund dienen durfte. Einfach mit dem Hintergrund, ich wollte mich ja wieder bewerben bei der Polizei und dementsprechend konnte ich schlecht verweigern, weil ich kann nicht sagen, ich kann keinen Dienst an der Waffe tun und mich ein Jahr später bei der Polizei bewerben. Das wird schwierig. So habe ich diese Zeit dort erlebt. Ich habe eine sehr positive Erinnerung daran. Es war eine gute Zeit. Und ich hatte dort ein Erlebnis. Ich weiß noch, bei irgendeiner Nachtübung, wenig geschlafen, ständig raus und irgendwelche Alarmgeschichten gemacht und es hat geregnet und wir mussten durch den Wald kriechen und ich hatte irgendwann nachts um 4 keinen Bock mehr. Ich bin eigentlich ein sehr gemütlicher Mensch und ich mag es zu schlafen, besonders nachts. Also ist es nicht clever, mich nachts ganz oft zu wecken und zu sagen, du musst jetzt hier irgendwo durch einen nassen Waldboden kriechen und mit irgendwelchen Platzpatronen schießen, da habe ich keinen Bock drauf. Also lag ich da in so einer Pfütze und dachte mir so, boah, nee, komm. Bin so aufgestanden und so halbherzig da irgendwie rumgelaufen. Und mein Ausbilder damals schrie mich an und sagte, Kuhn, solange du hier bist, gehörst du mir. Das ist ein rauerer Ton beim Bund. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das noch kennt oder selber irgendwie noch damit verbindet ist. Aber das fuhr so in mich hinein und ich merkte, in mir kam so eine Widerstandsreaktion, so ein Widerstandssatz. Und ich hörte mich noch so denken, ich habe es zum Glück nicht gesagt, ich hörte mich noch so denken, nein, ich gehöre nicht dir, ich gehöre Gott. Und das klingt jetzt total fromm und total toll, ja. Aber es war wirklich so ein inneres, hey, Moment mal, nein, das stimmt nicht. Und ich habe mich daran erinnert, dass Gott da ja meinen Beruf und mein Leben gegeben hat. Dass er zu mir gesagt hat, hey Tobi, du sollst mir dienen und das Ganze vollzeitlich und du sollst Pastor werden. Und ich sage, okay Gott, dann hast du mich an den Punkt, dann werde ich es tun. Hab dann studiert, hab das Ganze dual gemacht, war in der Zeit schon in Düsseldorf in der Gemeinde angestellt für Jugendarbeit, für Haustechnik, war der Hausmeister dort in der Gemeinde, hat richtig viel Spaß gemacht, richtig tolle Zeit da gehabt. Viel positive Bestätigung auch erlebt, auch in der Gemeinde, auch so die Jugendarbeit, der ging es gut, die ist gewachsen, da sind Leute dazugekommen, das war eine richtig gute Zeit. Und so kurz vorm Ende meines Studiums, ich hatte meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, wir haben unseren ersten Sohn bekommen. Und mit einem Mal kam so eine Zeit, wo ich morgens aufgewacht bin und einfach nicht aufstehen konnte. Gemerkt habe, boah, irgendwie ist die Batterie leer. Irgendwie ist da der Saft abgedreht. Und ich bin dann zum Arzt und der Arzt sagte, ja Herr Kuhn, ich mach's kurz. Also wenn Sie jetzt noch 2-3 Wochen so weitermachen, dann kann ich Ihnen Burnout diagnostizieren mit Anfang 20. Das macht Spaß. Das ist freudig zu hören. Und es war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, habe ich mich verhört? Habe ich mir das irgendwie nur ausgedacht? War das eine nette Geschichte, die so in meinem Leben passiert ist? Theologie zu studieren, Pastor zu werden, Gemeindearbeit zu machen. Ich habe sehr viel getan in der Gemeinde. So herausfordernde Zeit. Mega enttäuscht gewesen. Gott, du hast doch gesprochen. Warum passiert mir das jetzt? Warum bin ich nicht die Person, die so ohne weiteres easy peasy den Gemeindedienst auch noch so nebenbei macht und alles funktioniert und toll wird? Und so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte das und habe das immer noch so Vorbilder in meinem Leben. Christliche Vorbilder, Leiter, Personen, denen ich irgendwo zuspreche, boah, die kriegen es irgendwie auf die Kette. Nur ich habe es nicht hinbekommen. Und es war eine Zeit, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie trägt das nicht so ganz. Irgendwie bin ich nicht so. Und ich durfte dann Seelsorge in Anspruch nehmen, durfte auch Therapie machen, mein Leben neu strukturieren, mich kennenlernen und durfte in dieser Zeit ganz viel Vorbilder reflektieren, ganz viel merken, hey, das, wie ich Kirche bisher kennengelernt habe, Pastorendasein kennengelernt habe, vielleicht sogar gedacht habe, wie es zu sein hat und richtig ist, muss gar nicht so sein. Das bin ich gar nicht und das muss ich auch nicht sein, sondern ich darf ich sein. Und ich darf mit meiner Berufung, mit meiner Persönlichkeit und mit dem, wie Gott mich gemacht hat, seine Kirche bauen und sein Reich gestalten. In dieser meiner Kraft. Es gibt so einen schönen Vers in der Bibel. Geh in dieser deiner Kraft. So, und das war etwas, was tief in mich hinein gepflanzt wurde in dieser Zeit. So, unmittelbar danach hatten wir, ich hole ein bisschen weiter aus, ihr merkt schon, ja, ich bin jetzt nicht nur in Duisburg in den letzten 8 Jahren, aber ich hatte so gedacht, hey, ich habe hier Zeit. Thorsten hat mir nicht gesagt, wie lange ich reden darf heute, deswegen, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Genau, aber ich möchte einfach gerne so ein bisschen ausholen, um euch so dieses gesamte Bild einmal zu malen. In dieser Zeit in Düsseldorf hatten wir einige Pastorenwechsel auch. Ich war immer so zweite, dritte Reihe. So, da ist es gemütlich, da kann man auch viel kritisieren, ja, weil man ist ja nicht vorne mit dabei, sondern man kann dann immer schön aus der dritten Reihe sagen, also eigentlich geht das ja viel besser. Und mit einmal wurde ich nicht mehr so gesehen. Mit einmal habe ich nicht mehr die Bestätigung bekommen. Mit einmal war es nicht mehr so easy peasy und alles einfach und hat toll funktioniert. Im Gegenteil, es wurde sogar ziemlich eng. Ständig bin ich angeeckt mit anderen Leitern aus der Gemeinde. Habe erlebt, dass Kirche auch nicht nur ein Ort sein kann, der schön ist, sondern auch ein Ort sein kann, der anstrengend ist. Bis hin dazu, dass ich sogar mit jemandem ziemlich aneinander geraten bin und mir nahegelegt worden ist, sag mal, also das mit deiner Berufung und Pastorendasein, ich glaube, das ist nichts für dich. Du solltest dich mal nach einem anderen Standbein umschauen. So, du mit deiner Persönlichkeit, du bist ja nicht so die Rampensau, du solltest besser noch was anderes machen, weil du wirst es nicht schaffen. Und ich war in dieser Zeit ziemlich down, ziemlich ungehypt von Kirche und ehrlich gesagt ziemlich frustriert. Ziemlich frustriert auch von Gott, weil er hat überhaupt nicht zu mir gesprochen. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, eng mit Gott zu sein, überhaupt nicht das Gefühl zu wissen, ich bin auf seinem Weg unterwegs, was er für mich hat. Und es ging bestimmt ein Jahr lang so, wo echt Sendepause war. Keine Prophetie, so kein goldener Brief vom Himmel. Wir wünschen uns immer alle so einen goldenen Brief. Kennt ihr das? Nein, okay, es geht nur mir so. Ich wünsch mir am liebsten immer so ein Silbertablett, ja, wo so ein goldener Brief drauf liegt, den am besten ein Engel, wenn Gott nicht persönlich gerade Zeit hat, mir so hinreicht und sagt, Tobi, gar kein Problem, ich habe den perfekten Plan für dich. Du musst es einfach nur genauso machen. Ja, ist leider nicht so. Und war in dieser Zeit definitiv auch nicht so. Und jedes Jahr findet die Bundeskonferenz unseres Gemeindebundes statt. Und ich war dort und ich habe gesagt, Gott, ich möchte, dass du auf dieser Bundeskonferenz zu mir sprichst. Ich fahre erst nach Hause, wenn du gesprochen hast. Gut, das Problem ist, irgendwann muss ich nach Hause fahren, ja, weil das Hotel hätte mich spätestens irgendwann rausgeschmissen, wenn ich mir bezahle. Aber das war so mein Anspruch. Gott, ich möchte von dir hören. Ich möchte deine Stimme wieder vernehmen. Und jeder Gottesdienst, in dem ich saß, ich habe darauf gewartet, boah, Gott, sprichst du zu mir? Oder gebrauchst du jemand anderen, der irgendwie zu mir kommt und sagt, hey, ich habe ein Wort für dich? Jeder Gebetsaufruf, ich war vorne der Erste und habe für mich beten lassen, bin extra sogar zu den Personen gegangen, wo ich weiß, hey, wenn die beten, ist meistens ein prophetisches Reden mit dabei. Und keiner hat gesprochen. Voll frustriert. Bis zum letzten Abend. Gottesdienst ist zu Ende, alle sind schon auf dem Weg runter, da ist dann immer so eine Kneipe noch mit dabei, wo man noch Gemeinschaft zusammen kann. Alle waren schon so in Aufbruchstimmung. Da tippt mich einer von der Seite an, ein guter Freund von mir, und sagt, hey Tobi, ich glaube, ich habe was für dich, ich bin mir nicht ganz sicher. Soll ich dir sagen? Ja, unbedingt, selbstverständlich. Und er sagt, hey, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, Gott sagt dir, Tobi, bleib dran. Tobi, bleib dran. Ist das jetzt dein Ernst? Und ich merkte aber in der Situation, in dem Moment, dass Gott mir wieder ganz neu sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg unterwegs. Es ist in Ordnung. Es ist gerade schwer, es ist gerade hart, es macht keinen Spaß, kann ich verstehen. Aber bleib dran. Bleib dran. Und so bin ich da auch dran geblieben. Einfach, weil ich gemerkt habe, hey, Gott hat gesprochen. Und wenn Gott gesprochen hat, wer bin ich, der sagt, nö, mache ich nicht. Sondern das ist ja genau das, was ich mir gewünscht habe. Eine Bestätigung, ein Reden von ihm. Und nichtsdestotrotz, die Zeit gerade zum Ende hin war alles andere als schön. Ständig Konflikte zu haben, ständig zu merken, irgendwie, man wird nicht gesehen, man wird nicht wahrgenommen. Man kann nicht in den Bereichen, die man eigentlich stärken hätte, arbeiten und wirken. Und die eigentliche Heldin in der Zeit ist meine Frau, weil die musste sich einiges zu Hause anhören, einiges an Frust. Und irgendwann fragte sie mich, Tobi, was wünschst du dir eigentlich? Was wünschst du dir eigentlich mal von einer Gemeinde, in der du gehen wirst? Weil ich habe mit dem Gedanken gespielt, ja, ich bin mitten in der Ausbildung, wechsle ich nochmal die Gemeinde, wann ist ein guter Zeitpunkt, auch die Position zu verändern, was ist das, was ich mir wünsche? Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, das Coolste wäre eigentlich, immer zu wechseln, wenn es keine Krise ist, sondern immer zu wechseln, wenn es gut ist, wenn gerade alles fein ist. Gut, die Situation hatte ich da nicht zu dem Zeitpunkt. Und richtig cool ist nicht, wenn ich selber irgendwie suchen muss nach einer Kirche oder einer Gemeinde, sondern wenn ich angefragt werde. Einfach, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich anfangen würde, eine andere Gemeinde, eine andere Arbeitsstelle zu suchen, hätte ich innerlich schon gekündigt. Und das wollte ich nicht. Und dann gab es zu diesem Moment, wo wir Lobpreisabend hatten, Lobpreisteamprobe in Düsseldorf in der Gemeinde, Donnerstagabend. Und ich war einfach dabei, war Teil des Lobpreisteams, hatte aber gerade nicht mitgeprobt und war so im Raum und habe gesagt, okay, komm, die machen Lobpreis, ich bete einfach mal mit an, ist ja nicht so verkehrt, ne? Gott zu anbeten, ihn zu suchen. Und in diesem Lobpreisabend habe ich überhaupt nicht mehr an die Situation gedacht, habe einfach gesagt, Gott, ich möchte dich anbeten. Ich komme zu dir, ich möchte deinen Namen groß machen. Egal, was gerade links und rechts für mich passiert, es geht gerade um dich her. Und dann stellte ich mir eine Frage und ich hörte tatsächlich akustisch eine Stimme, die mich fragt, Tobi, wie groß ist deine Pfanne? Ich habe gesagt, okay, was meinst du damit? Und ich wurde erinnert, eine Woche vorher habe ich eine Geschichte gehört von einem anderen Pastorenkollegen, der in seiner Predigt so eine Geschichte eingebaut hat über Fischer, die immer wieder die großen Fische reingeschmissen haben. Die haben geangelt und es sind immer kleine Fische rausgekommen, die haben sie eingepackt, aber die großen haben sie wieder reingeschmissen. Und die Frage war dann so in dieser Geschichte, hey, warum schmeißt ihr immer die großen Fische wieder rein? Ist doch eigentlich viel besser die großen Fische statt die kleinen Fische. Und sie sagten, ja, unsere Pfanne ist nicht groß genug. Wir haben nur eine kleine Pfanne, deswegen können wir nur die kleinen Fische braten, aber die großen kriegen wir da nicht rein. Und die Essenz aus dieser Geschichte war die Frage, wie groß ist deine Pfanne? Wie groß ist die Erwartung, die du hast, dass Gott etwas tut in deinem Leben oder nicht? Und Gott gebraucht genau diese Geschichte, genau diese Frage ein paar Wochen später, die er mir stellt und sagt, Tobi, wie groß ist deine Pfanne? Und ich merkte, die Antwort darauf fiel mir nicht so leicht, weil ich schon geahnt habe, dass die Antwort darauf vielleicht Konsequenzen haben könnte. Na klar, wir sind dann schnell so, ja Gott, ich habe die größte Pfanne, los geht's. Aber ganz ehrlich, wenn ich die große Pfanne hätte, dann würde er mir ja auch die großen Fische geben. Will ich das? den Stress haben, so einen großen Fisch rauszuholen oder keine Ahnung, Gott. Und ich habe geantwortet, ja Gott, ich bin schon bereit, aber so, ich habe dann angefangen so ein bisschen zu verhandeln. Ja, guck doch mal, sei lieb zu mir bitte, ja, nicht direkt so groß und so. Und ich bin nach Hause, habe das Hannah, meiner Frau, erzählt. Und einfach, also ich bin da jetzt nicht mit der Erleuchtung rausgegangen aus dem Abend, sondern es war einfach so dieser Moment und ich dachte, komisch, okay Gott, keine Ahnung. Am darauffolgenden Morgen bekam ich die Nachricht aus Duisburg, dass die Gemeinde in Duisburg einen Pastor sucht und mich angefragt hat, ob ich nicht dahin gehen möchte. Und ich dachte, okay Gott, wie groß ist meine Pfanne? Ja, bin ich bereit dazu mit Kind und Kegel? Und ich habe dann Steffen angerufen, damaligen Gemeindeleiter, ein oder andere kennt ihn auch hier. Habe gesagt, hey Steffen, ich habe gerade, weil es ging so über ein paar Ecken, gehört, ihr habt angefragt und so, erzähl doch mal, was sucht ihr eigentlich? Einige Zeit vorher, als Hannah mich fragte, was wünschst du dir eigentlich und wie sollte die Gemeinde sein, habe ich einfach mal so ein paar Sachen runtergeschrieben und gesagt, hey, ich würde gerne in eine Gemeinde gehen, die noch nicht fertig ist, sondern die man verändern kann und muss und wo man bauen kann. So. Und ich rief Steffen an, wie gesagt, und fragte ihn, hey, was sucht ihr? Und er fing an, mir fast wortwörtlich genau das wiederzugeben, was ich vorher aufgeschrieben hatte, was sie gerade suchen. Und ich merkte so, okay, krass. Und wir sind dann ins Gespräch gegangen, hatten einen Bewerbungsprozess und wir hatten als Ehepaar ein ganz klares Reden Gottes wieder. Hey, es ist gut und es ist richtig, dass ihr dahin geht. Und so sind wir dahin und haben eine ja, sehr spannende Reise in Duisburg begonnen. Und warum habe ich so die Geschichte bis dahin erzählt? In der Reflexion über diese Zeit und als ich Jahre später darüber nachgedacht habe und mich gefragt habe, Gott, warum? Warum hast du das gemacht? Ist mir klar geworden, Gott musste mich schleifen. Gott musste erstmal so ein paar Zacken aus meiner Krone brechen. Gott musste erstmal gucken, dass er mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Weil ich war schon sehr von mir selbst überzeugt. Ich war sehr davon überzeugt, dass ich schon ein ziemlich cooler Typ bin, der eigentlich schon ziemlich genau weiß, wie es funktioniert und wie man es macht. Und es ging mir ganz ehrlich gar nicht so sehr darum, Reich Gottes zu bauen, sondern mir ging es in erster Linie darum, eine Position zu bekommen und Macht zu haben. Es waren 5 Jahre, die es gebraucht hat, bis ich innerlich so richtig kapituliert habe. So Thorsten sagte, es gab bestimmt die eine oder andere Situation, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, scheiß drauf, ich bin raus hier, kein Bock mehr. Die Situation gab es nicht nur einmal, auch später gab es sie noch mehrfach. Aber das war in diesen ersten 5 Jahren, war das immer wieder eigentlich eine Kapitulation aus einer Haltung heraus, auch mein Wille wird nicht durchgesetzt. Sondern es ging um mich, es ging um meine Position. Und Gott gebrauchte diese Zeit, bis ich an dem Punkt war, richtig zu kapitulieren, auf eine richtige Art und Weise. Und erst als ich das getan habe, erst als ich innerlich an dem Punkt war, zu sagen, hey Gott, es ist nicht mein Kampf, es ist dein Kampf, den du kämpfst. Es geht nicht darum, dass ich eine Position bekomme oder dass ich irgendwelchen Einfluss ausüben kann. Erst dann war er in der Lage dazu, mich an Orte und an Positionen zu bringen, die er dann auch ausfüllen möchte und wie er weitergehen möchte. So, ich habe 3 Punkte heute Abend mitgebracht. Ihr wisst ja, klassische Predigten sind immer 3 Punkte. Ich halte mich daran. Der erste Punkt, den ich überschreiben möchte, standhaft leben. Kapituliere innerlich, aber richtig. Wie kannst du durchhalten? Wie hältst du durch in diesen Situationen? Kapituliere innerlich, aber tu es richtig. Tu es aus der richtigen Motivation und mit dem richtigen Gedanken dahinter, zu sagen, Gott, es ist nicht mein Kampf, es ist dein Kampf. Du darfst mich positionieren. Und jetzt rede ich heute Abend zu euch, ihr seid nicht alles Pastoren und Pastorinnen, werdet es vielleicht auch nicht alle, vielleicht der eine oder andere, mal gucken. Aber ihr seid alle irgendwo im Beruf, ihr seid alle in Familie, ihr seid alle irgendwo unterwegs. Und das könnt ihr 1:1 übernehmen. So, ich habe vorhin ein paar Gespräche schon gehabt mit Leuten, die gerade sehr glücklich darüber sind, gekündigt zu haben. Richtig gut. Und einen neuen Job beginnen werden. So, kapituliere innerlich, aber richtig. Es ist nicht dein Kampf, es ist Gottes Kampf. Und er wird dich an den Ort setzen und die Position bringen, wo er dich haben möchte und wo es gut für dich ist. Es ging weiter, so die Startphase in Duisburg. Total motiviert, Attacke in Duisburg, wird alles besser. Ein Jahr und Duisburg ist für Jesus erreicht, oder? So sind wir da gestartet. Aber ehrlich gesagt, der Umzug und der Start nach Duisburg war gar nicht so ohne. Weil ich eine Woche vor dem Umzugstermin dachte, Migräne zu haben. Und lag im Bett und Kopfschmerzen gehabt und habe Medikamente genommen und es wurde nicht besser. Es wurden immer schlimmere Kopfschmerzen. Bis ich irgendwann gesagt habe, ey Hanna, ich glaube, du solltest mich jetzt mal ins Krankenhaus fahren. Das ist irgendwie anders. Und haben wir Krankenschwestern heute Abend hier? Oder Krankenpfleger, irgendwie Leute aus dem Gesundheitswesen? Okay. Dann wirst du es vielleicht kennen. Meiner Frau geht es auch immer so, sie würde wahrscheinlich mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit gehen. Weil sie jemand ist, der sagt, ja, ich kenne noch viel Schlimmeres. So, das heißt, ich habe häufiger das los, und meine Kinder leider auch, dass wir sagen, bei uns geht es gerade echt nicht gut. Eher so ein, ach ja, wirklich? Ja, warten wir doch nochmal ab, bevor wir jetzt die Notaufnahme irgendwie kontaktieren und da wieder Leute belasten und so. Aber da war wirklich der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, wenn du das sagst, ich bringe dich mal dahin. Und wir sind die Notaufnahme gefahren und auf dem Weg dahin merkte ich so langsam, wie ich Ausfallerscheinungen bekam. Ich merkte meine Arme nicht mehr, meine Hände nicht mehr. Ich habe es noch geschafft, mich da ins Wartezimmer zu setzen. Ich wurde angemeldet mit Kopfschmerzen. Dann bist du jetzt nicht Nummer 1 auf der nächsten Behandlungsliste, sondern ich saß da eine ganze Zeit. Und irgendwann wurde ich aufgerufen und ich merkte, wie ich aufstehen wollte und es ging nicht mehr, weil meine Beine nicht mehr wollten. Ich saß da und dachte mir in dem Moment, okay, das ist jetzt uncool. Und dann wurde ich da in das Behandlungszimmer gebracht mit einem Rolli, die haben mich hingelegt. Und da gibt es wohl irgendwie so Tests, die man machen kann, um eine Hirnhautentzündung auszuschließen. Und einer dieser Tests ist, dass man den Kopf anhebt und das Knie und wenn da irgendwie Schmerzen sind, dann hast du sehr wahrscheinlich eine Hirnentzündung. Und diesen Test machten sie und mit einmal, der fiel wohl positiv aus, und mit einmal wurde es irgendwie hektischer in dem Raum. So, meine Frau wurde rausgeschickt, mein Sohn war mit dabei, alle sich verkleidet mit Maske und so, weil es irgendwie auch ansteckend sein kann, wenn es viral ist, auch gar nicht so ohne ist. Und es stellte sich raus, dass ich tatsächlich eine Hirnentzündung habe. Was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, was mir dann erst Tage später klar war, das ganze Ding ist ziemlich lebensgefährlich. Das kann auch sogar ziemlich sehr wahrscheinlich lebensgefährlich werden und lebensbedrohlich sein. Und das Ganze eine Woche vom Umzug. Eine Woche, bevor wir wussten, hey, wir starten etwas Neues. Eine Woche, bevor wir wussten, wir kommen an den Ort, an den Punkt, an den Gott uns haben möchte als Familie, wo wir sein Reich bauen können, ganz konkret. Und ich weiß noch, ich lag die Woche im Krankenhaus, hatte stärkste Schmerzen, die ich seitdem nie wieder hatte und hatte aber innerlich so einen tiefen Frieden, weil ich ein Lied im Kopf hatte, weiß gar nicht, wie das heißt, das ist von Bethel. Da geht es darum, im Refrain ist der Text so, du kannst dich entspannen, deine Seele kann ruhig werden, weil der Sturm und der Wind immer noch seinen Namen kennen. Und es war so ein innerer Frieden, wo ich wusste, hey Gott wird da durchgehen. So, ja, ich werde die Schmerzen haben. Ja, es ist nicht Schnips, alles weg, alles cool, alles easy. Sondern ich wusste, Gott ist mit dabei und ich werde da durchgehen. Und es war dann so, der Umzugstag kam. Ich habe mich dann am Freitag entlassen lassen, weil ich Samstag umziehen musste und habe gesagt, hey, es funktioniert nicht. Müssen wir hinkriegen. War super dankbar, dass wir viele Freunde hatten, die beim Umzug mitgeholfen haben. So, ich stand an dem Tag zwar neben dem Anhänger, aber auch neben mir und habe dann so zugucken können, wie andere das gemacht haben. Und so sind wir da 2016 nach Duisburg gekommen. Und wir merkten schon in dieser Zeit, in der ersten Reihe bläst der Wind ein bisschen stärker. In der Zeit davor in Düsseldorf war es ja einfach, zweite, dritte Reihe, nicht Topleiter sein, nicht irgendwie ganz weit vorne, nicht Entscheidungen treffen müssen. Aber in der ersten Reihe wird es irgendwie haariger, herausfordernder. Ein Jahr nach Ankunft, ihr erinnert euch, erste Jahr, Duisburg für Jesus erreicht, alles klar. Ein Jahr nach Ankunft ist die Gemeinde geschrumpft. Mit sowieso wenig Leuten, die wir hatten, waren zu dem Zeitpunkt so knapp 50 Leute, sind am Ende nach einem Jahr weniger da, als am Anfang waren, bevor ich kam. Und die Leute sind selten gegangen, eigentlich nie, mit den Worten: Tobi, du bist so ein toller Pastor und ich bin so dankbar, dass du da bist. Aber weißt du, die Art, wie jetzt Gemeinde gelebt werden soll und die Vision, die ihr habt für die Kirche, ist nicht meine. Deswegen Gottes Segen für euren weiteren Weg, aber ich suche mir meine Gemeinde, die mein geistliches Zuhause ist. Alles Gute euch, ich bin weg. Das war ja nie so. Sondern es war eher so: Du machst mir meine Gemeinde kaputt und du bist dran schuld. Und du bist böse. Ich habe mir Dinge anhören dürfen wie: Du bist ein General und kein Hirte. Bis hin zu: Du neigst dem Teufel dein Ohr. Es waren sehr spannende Gespräche, die ich hatte in diesem Jahr. Und im ersten Jahr allein war ich dreimal an diesem Punkt zu kündigen. Einmal hatte ich sogar meine Kündigung geschrieben. Und dachte so: Wisst ihr was, macht euren Scheiß doch alleine. Ganz ehrlich, nicht so. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber hätte Gott uns damals nicht klar berufen und eine so tief innere ein tiefes inneres Bewusstsein dafür gegeben, dass er wirklich gesagt hat, wir sollen nach Duisburg kommen, wären wir gegangen. Ich saß in diesem Jahr, wie gesagt, dreimal mit meiner Frau auf der Couch und ich habe gesagt: Ey, weißt du was, Hannah, ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ständig persönliche Angriffe zu haben, ständig Telefonate oder irgendwelche Briefe zu bekommen oder was weiß ich nicht. Ich bin raus. Und dann hat Hannah gesagt: Hey Tobi, aber Gott hat doch gesprochen. Gott hat doch gesagt, wir sollen hier hingehen. Er sagt: Ja, du hast recht. So ein Mist, was macht man jetzt? Hinzu kommt, ich habe ein Problem. Ich bin nämlich nur Pastor und ich habe keinen anderen Job. So, das heißt, das Ding zu kündigen ist jetzt auch nicht so clever, weil was machst du denn dann? Und hätte Gott uns nicht so klar berufen und hätte Gott nicht so deutlich, 100% deutlich gesagt, wären wir gegangen im ersten Jahr dreimal. Deswegen muss ich heute mal lachen, innerlich. Muss mal aufpassen, dass ich da das nicht auch äußerlich tue. Ich bin mit DCPI, ist eine Gemeindegründungsschulung unterwegs und darf Gemeindegründer lehren und unterrichten, wie Gemeindegründung funktionieren kann. Und immer dann, es gibt immer so ein Part am Ende, wo die Leute ihre Vision vorstellen. Was hat Gott zu ihnen gesprochen? Und da gibt es Leute, die dann sagen: Boah, ich bin so dankbar. Gott hat so eine klare Vision gegeben von dem Ort, wo wir Gemeinde bauen sollen und wie das alles sein soll. Und ich denke mir immer so: Ey, wie gut, dass Gott dir das gegeben hat. Offensichtlich scheint es dort viele Herausforderungen zu geben und du musst deine Berufung so klar haben, damit du das überstehst und durchleben kannst. Wer weiß, was da noch alles kommt. In dieser Zeit oder auch gerade diesem ersten Jahr war Beratung so unglaublich wichtig. Unser Gemeindeberater und auch mein persönlicher Mentor, Coach und Freund Björn Lüttke ist in diesem Jahr so auf den Plan getreten. Und ohne Freunde, ohne Berater, ohne Menschen, die an der Seite waren und gesagt haben: Tobi, go for it, du bist auf dem richtigen Weg, es ist alles gut, erinnert haben daran: Hey, du hast eine Berufung auf dein Leben bekommen, geh da durch, bleib dran, mach das, wäre ich nicht dabei gewesen. Hätten wir aufgehört, hätten wir quittiert. Deswegen mein zweiter Punkt: standhaft leben. Umgib dich mit Freunden, die dich an deine Berufung erinnern. Umgib dich mit Menschen, die dich immer wieder daran erinnern, in Situationen, wo du es selber vergessen hast, weil Wellen hochschlagen, weil herausfordernde Zeiten da sind, weil Arbeitskollegen, weil Chefs, weil was auch immer gerade richtig gegen dich schießen, die sagen: Hey, ja, es ist gerade scheiße, ja, ich kann verstehen. Jeder würde verstehen, wenn du jetzt kündigst. Jeder. Aber Gott hat gesprochen. Erinnere dich daran. Gott hat gesprochen. Er hat eine Berufung auf dein Leben. Es ging weiter. Wenn Leute aus Gemeinden gehen, gehen ja meistens auch Finanzen aus Gemeinde. Also, Gemeinde hatte kein Geld mehr. Und es bedeutete, der Pastor hat kein Geld mehr oder wir können den Pastor nicht mehr anstellen. Und in dieser Zeit hatte ich mir angeschaut, okay, wie ist denn die Geschichte der Gemeinde in Duisburg so gewesen? Wir sind eine sehr alte Gemeinde, ich glaube knapp unter 70 Jahre alt. Und spannend war, die gesamte Geschichte dieser Gemeinde durchzog sich immer wieder in so Phasen. Die Gemeinde hatte einen Pastor, der Pastor wollte was verändern, die Leitung hat nicht mitgemacht, es gab Streit in der Leitung, der Pastor ist gegangen worden, manchmal auch freiwillig gegangen, Gemeinde ist geschrumpft, Geld war nicht da. Dann gab es einen neuen Pastor, das Geld ist wieder ein bisschen gekommen, weil Leute sind gekommen, auf einmal wurde was verändert, Leute sind weggeblieben, Geld war nicht da, Pastor ist gegangen. Ja, also immer wieder diese Wellenbewegungen. Und wir haben gemerkt, immer dann, wenn eine gute Veränderung eingeleitet werden sollte in dieser Kirche, sind die Finanzen weggeblieben und die Veränderung ist aufgrund der Finanzen gescheitert. Und dann hatten wir damals das Leitungsteam mit den Ältesten gesagt, hey, das wollen wir bewusst anders machen. Nicht, dass wir keine Veränderung wollen, im Gegenteil, sondern am Geld wird es nicht scheitern. Wir haben von Gott gehört, dass diese Richtung, die wir als Gemeinde gehen wollen, die richtige ist, die wir glauben, dass die richtige ist. Also wird Gott sich dazustellen. Also wird er seine Finanzen geben. Und wir haben uns bewusst dazu entschieden, zu kämpfen. Nicht zu kämpfen und zu sagen, hey, ihr müsst jetzt euren Zehnten geben. Hey, Listen durchzugehen. Ja, es gibt ja auch Kirchen, die dann genau gucken, wer gibt wie viel und so. Das habe ich nie getan und das möchte ich auch nie tun. Und dann Gespräche geführt haben mit Leuten oder. Oder dann so, kennt ihr so Kollektenpredigten, die man so einführen könnte, ja? Wo man schon auf die Tränendrüse drückt und so. Hey, und es ist total wichtig und gut, Finanzen ins Reich Gottes zu geben. 100%ig bin ich voll dabei. Und es ist total gut und wichtig, über Finanzen zu reden, wenn es uns schlecht geht. Aber umso wichtiger ist es, darüber zu reden, wenn es uns gut geht. Ja? Und wir haben das einfach so als geistigen Kampf gesehen und haben gesagt, Gott, wir legen dir das hin, wir bleiben dran, wir gehen da durch. Ja, das hat uns tatsächlich Geld auch gekostet, auch als Family. Aber wir haben so Versorgung erlebt von Gott, von allen Seiten. Und das Coole ist, Gott stellt es hier dazu. Wir hatten in dem Jahr, wo wir gedacht haben, oder in den Jahren, das Ding wiederholt sich ein paar Mal, immer gedacht, wir müssen mich entlassen. Ich hatte regelmäßig regelmäßig im Sinne von immer wieder in Abständen, den Impuls, meine eigene Kündigung zu schreiben, weil ich auch Vorsitzender des Vereins bin. Das ist auch ein spannendes Konstrukt, wenn du da so sitzt und denkst, eigentlich müsstest du dich jetzt entlassen. Aber Gott hat sich dazugestellt. Gott hat Finanzen freigegeben. Gott hat auf unterschiedliche Art und Weise, wir haben Briefumschläge mit Geld im Briefkasten gehabt der Gemeinde, mit großen Summen drin und so. Richtig, richtig coole Dinge, die passiert sind. Und in dieser Zeit sind nicht unbedingt Leute dazugekommen. Im Gegenteil, sind auch weitere Leute weggegangen. Und wir haben weiter über Visionen gesprochen. Wir haben eine Vision mit der Gemeinde gemeinsam entwickelt. Und so nach 3 Jahren ungefähr dachte ich, okay, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Jetzt funktioniert es doch. So, wir haben einen Visionsfindungsprozess abgeschlossen. Ja, so Prozesse kann man immer schön betiteln. Und ich bin so ein Typ, dass ich dann sage, ja, okay, aber wie geht's denn dann weiter? Ja, das ist noch nicht alles gelaufen. Das war dann, stand auf dem Papier, aber natürlich noch keiner, hat noch nicht gelebt. Und dann gab es einen Allianzabend. Kennt ihr Allianz-Gebetsabende? Habt ihr das auch hier in Krefeld? Seid ihr mit dabei? Okay. Und ich hatte dort gebetet und habe Gott gefragt, Gott, wo willst du mit deiner Gemeinde hin? Wo möchtest du die nächsten Jahre hin? Und dann ist mir aufgefallen, es war auf einmal ein anderer Blickwinkel, den ich bekommen hatte von Gott. Es ging nicht mehr so sehr um mich, sondern es ging um Gott. Es ging nicht darum, dass ich irgendwie eine Position wie früher einmal in Düsseldorfer Zeiten bekommen sollte, sondern es ging mir darum, wirklich innerlich zu sagen, Gott, deine Gemeinde soll gebaut werden. Ich bin nur derjenige, der irgendwie mit dabei ist. Und Gott hat mir eine Vision gegeben, hat gesagt, hey, 3 Campusse in 5 Jahren. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich ein Problem. Wir sind nach wie vor eine Gemeinde mit ca. 50 Leuten, ein bisschen drunter. Wie um alles in der Welt soll ich Campusse gründen, Standorte gründen? Keine Ahnung, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Angst. Hatte Björn Lüttke, unseren Gemeindeberater, das Wochenende später getroffen und gesagt, ey Björn, das und das ist passiert, ich kann nicht mehr schlafen, ich hab Angst. Und er sagt, hey, willkommen im Club, das ist eine gute Sache, weil offensichtlich möchte Gott etwas tun. Okay. Man muss dazu sagen, ich hatte gedacht, ich war schlau, als ich Gott gesagt habe, okay, ich kapituliere vor dir und ich werde Pastor. Weil erinnert euch, ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall niemals nicht Pastor werden. Habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber weißt du, ich gehe in die Gemeindeerneuerung. Ich werde jemand sein, der Gemeinden neu ausrichtet und von sterbenden Gemeinden zu einer wachsenden Gemeinde führt. Weil ich gedacht habe, das ist viel einfacher, als eine Gemeinde zu gründen. Ich gedacht habe, so ins gemachte Nest setzen ist easy. Gemeindegründung immer verbunden mit Finanzproblemen, immer verbunden mit, boah, keiner. Ich hatte so das Bild von dem Missionar, der nach Afrika geht. Ja? Das war für mich Gemeindegründung verknüpft. So, bis ich dann da drin steckte und gemerkt habe, hey, so einfach ist das gar nicht. Und dann Leute in meinem Umfeld hatte, die gerade Gemeinde gegründet haben und dann zu mir kamen und sagten, boah, Tobi, es ist so toll, dass du Gemeinde erneuerst. Das ist so viel schwerer, als Gemeinde neu zu gründen. Du bist so ein richtiger Held. Und ich dachte, hey, Moment mal, was läuft hier schief? Und nicht nur das, sondern dann sagt Gott, okay, und jetzt bist du an dem Punkt, jetzt sage ich dir, dass du bitte auch noch Kirchen gründen sollst. Er sagt, okay, jetzt haben wir beide ein Problem miteinander. Und ich habe dann gedacht, okay, Gott spricht ja nicht nur zu mir, ich gehe mal zur Gemeindeleitung und sage zu meiner Gemeindeleitung, hey, ich glaube, Gott hat gesprochen, aber betet doch auch mal drüber und hört mal rein, weil ich will das nicht alleine machen, ich möchte es mit euch gemeinsam machen. Und tatsächlich, die Gemeindeleitung hat gesagt, nee, das sehen wir gerade nicht so. Und ich dachte, boah, ein Glück. Offensichtlich habe ich mich verhört, vielleicht war das noch irgendwie mein Ego oder keine Ahnung. Aber irgendwie ließ mich dieses Thema nicht los. Und so habe ich angefangen, mich mit dem Thema Gemeindegründung auseinanderzusetzen, habe Kurse besucht, habe gelernt, bin selber Ausbilder geworden zum Thema Gemeindegründung. Unsere Gemeinde ist gewachsen bis Corona, dann kam Corona. Ich muss nicht viel über diese Zeit erzählen, ich habe sie selber miterlebt. Wir durften viel lernen. Und letztes Jahr in 2022, haben wir uns als Familie die Frage gestellt, bleiben wir in Duisburg oder gehen wir? Nicht, weil es blöd ist, nicht, weil irgendwie es keinen Spaß machen würde, im Gegenteil. Wir hatten viel Freude in der Gemeinde, einfach weil ein guter Zeitpunkt letztes Jahr gewesen wäre, zu wechseln, familiär bedingt. Mein Großer ist in die Weite von der Schule gekommen, mein Mittlerer ist eingeschult worden. So, das war so das einzige Mal in unserer Familienhistorie, wo es Sinn gemacht hätte für die Kinder, auch wechseln zu können. Und wir haben eine Gebetsklausur gehabt als Ehepaar und haben Gebete darüber. Und Gott hat wieder nicht den goldenen Brief geschickt. Richtig ärgerlich. Also es zieht sich durch, es funktioniert nicht. Wenn es bei dir funktioniert, darfst du mir gerne die Hände auflegen und dafür beten. Bei uns ist das nicht so. Und wir haben gesagt, okay Gott, wir entscheiden uns, jetzt in Duisburg zu bleiben für die nächsten 10 Jahre. Komme, was wolle, mit Haut und Haaren, wir sind dabei. Wir sind all in, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind. Wenn du das nicht möchtest, dann ist jetzt der Zeitpunkt, was dazu zu sagen. Und irgendwie hat er nichts gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns entschieden, wir werden auf jeden Fall bis 2032 in Duisburg sein und werden dort Gemeinde bauen, mit Haut und Haaren, mit Kind und Kegeln. Und nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, kamen die nächsten Herausforderungen, die nächsten Anfeindungen. Diesmal nicht nur irgendwie innerhalb der Gemeinde. Ich meine, Gemeinde an sich kann ja auch herausfordernd sein. So, Christen untereinander können ja auch gemein sein. Das alleine ist ja schon oft herausfordernd genug. Aber jetzt kam noch eine neue Ebene hinzu. Jetzt bekamen wir auf einmal Anfeindungen, die nicht nur gegen uns, sondern auch gegen unsere Kinder gerichtet waren. Gar nicht aus der Gemeinde heraus, im Gegenteil. Leute, die vorher vermeintliche Freunde waren, auf einmal ja, uns öffentlich anfeinden. Ich möchte es gar nicht so weit austragen. Und wir gemerkt haben, wieder wird Berufung angegriffen. Wieder habe ich Sätze gehört, wie ich kann nicht verstehen, wie du jeden Sonntag auf der Kanzel stehen kannst und darüber reden kannst, dass Gott ein liebender Gott ist, wenn du das oder das oder das tust. Es werden uns Dinge unterstellt, die einfach nicht wahr sind. Und wir gesagt haben, okay, Moment mal. Bis jetzt war ja alles noch irgendwie ganz nett. Bis jetzt ging es ja nur gegen mich. Bis jetzt ging es ja nur gegen uns als Ehepaar oder irgendwie gegen unsere Tätigkeit als Pastor oder Pastorenfamilie. Aber wir haben immer gesagt, unsere Kinder, denen soll es gut gehen. Unsere Kinder sollen niemals darunter leiden, dass wir Kirche bauen und dass wir unterwegs sind für ihn. Und das war so ein inneres Ding, ich weiß noch genau, Hannah und ich, wir saßen da und haben gesagt, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt beginnt hier eine Phase, wo wir sagen, nein, hier ist Schluss. So, Thorsten hat es gerade gesagt, als wir Abendmahl genommen haben, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, diese bewusste Entscheidung, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Meine Familie darf nicht angetastet werden und es darf ihr nicht schaden. Und wir haben auch da krasse Dinge erlebt, wo Gott auf einmal auf der einen Seite finanzielle Versorgung geschenkt hat, da wo wir auch erlebt haben, wo Finanzen echt eng waren. Wir haben aber auch erlebt, wie konkret diese eine Person, die da so gegen unsere Kinder geschossen hat, auf einmal von heute auf morgen es nicht mehr getan hat. Warum auch immer. Ich weiß, warum auch immer, weil Gott gesagt hat, nein, stopp, hier geht's nicht weiter. Wir haben in 2023 erlebt, wie dieser Traum von Campusgründung, von Standortgründung auf einmal Realität wird, einfach weil Gott spricht. Ein Traum da war und wir gesehen haben, hey, in einem Standort in Meiderich, das ist zwei Stadtteile weiter von uns, ist eine Gemeinde gerade eingegangen. Und wir haben geträumt und gesehen, dass an diesem Ort eine lebendige Kirche entsteht. Und konkret zwei Personen bei uns in der Kirche gesehen als Standortleiter dort. Und so sind wir hin, nach lang hin und her. Ich wollte die beiden nicht ansprechen, weil ich Angst hatte. Ich gedacht habe, oh weia, vielleicht überfordere ich die komplett. Und bin ich wieder hin und habe gesagt, okay, das und das habe ich geträumt, könnte es sein, so, dass Gott da vielleicht gesprochen hat. Betet mal drüber und fragt mal nach. Ja, das ist immer so die Rückzugsvariante. Und die sagten, ja, warte mal, bevor wir jetzt weiterreden, wir wollten uns ja auch mit euch treffen, weil Gott hat zu uns gesprochen. Wir möchten gerne einen Campus in Meiderich gründen und wollten mit euch darüber reden, ob ihr nicht das tun wollt als Kirche. So, und so sind wir unterwegs und wir merken, hey, Gott spricht und Gott ist am Start und Gott redet immer wieder und geht seinen Weg mit uns als Kirche, mit uns als Familie. Und das Ganze ist aber einfach auch ein Kampf. So. Und das ist der dritte Punkt und auch mein letzter Punkt für heute. Standhaft leben, habe ich überschrieben mit Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was meint die Bibel hier damit? Wir können viele Kämpfe kämpfen. Wir können Kämpfe um Gehalt kämpfen. Wir können Kämpfe um was auch immer kämpfen. Um Positionen in der Firma, um Arbeitsplätze, um was auch immer. Aber lasst uns den guten Kampf kämpfen. Lasst uns das kämpfen und dort hineingehen, dort unsere Energie, unsere Kraft, unsere Gebetskraft hinein investieren für die Kämpfe, wo es sich lohnt, weil Gott gesprochen hat. Für die Kämpfe, die zum Ziel haben, dass Gottes Reich hier auf dieser Erde größer wird und gebaut wird. Und damit meine ich nicht nur Kirche. Ihr Lieben, Reich Gottes ist nicht nur Kirche. Es ist auch Kirche, aber Reich Gottes ist da, wo du bist. Reich Gottes ist in der Firma, in der du bist. Reich Gottes ist in deiner Familie, in der du bist. Reich Gottes ist in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis, dort, wo du bist. Lasst uns den guten Kampf kämpfen, weil Gott berufen hat und weil Gott gesetzt hat. So, standhaft leben, kapituliere innerlich, aber richtig. Umgib dich mit Freunden, die dich in deiner Berufung erinnern und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und die Frage ist so, was hat mich bis hierhin gebracht? Das war die Frage, die Thorsten mir so stellte. Hey, wie bist du da irgendwie durchgegangen und hast du da einen guten Tipp? Und wie hat das funktioniert? Und ganz ehrlich, ich habe einfach nur drunter geschrieben, Gott hat gesprochen. Nicht mehr und nicht weniger. Es waren nicht die tollen Tools. Es waren nicht die 35 Bibelstellen, die ich rauf und runter gebetet habe jeden Sonntag. Es war nicht meine Disziplin. Es war immer wieder zum richtigen Zeitpunkt Gottes Reden, was mich immer wieder auf den Punkt gebracht hat, hey Gott, wenn du gesprochen hast, ich kann nichts anderes tun, als dem zu folgen, was du gesagt hast. Wir hatten vorhin noch ein Gespräch beim Essen miteinander. So, ihr seid gerade in der Daniel-Serie und es ist total spannend, diesen Punkt nochmal rauszunehmen. Wir beten ganz oft dafür, dass Gott uns bewahrt vor Herausforderungen. Wir beten ganz oft dafür, wir stehen vor einer Herausforderung und sagen, boah, Gott, bitte mach, dass die Herausforderung weg ist. Mach, dass es einfach wird. Mach, dass wir da easy peasy durchlaufen können. Und wir beten viel seltener dafür, Gott, geh mit mir durch diese Herausforderung durch. So, die drei Jungs im Feuerofen, Die haben nicht damit gerechnet, dass Gott sie vor dem Feuer bewahrt. Sie haben nicht gesagt, Gott, mach bitte, dass das Feuer nicht angeht oder dass der Ofen kaputt geht oder so, sondern sie haben damit gerechnet und haben erwartet, dass Gott mit ihnen in diesem Feuerofen ist. Und das war er auch. Die Ausleger an diesem Text sind sich uneinig, wie so oft. Ja, Ausleger sind sich oft uneinig. Aber eine Auslegung, die ich mal gelesen habe, ist, dass diese vierte Person im Feuerofen Gott persönlich war, der mit dabei war und der sie bewahrt hat vor den Flammen. So. Und das ist mein Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte, auch so in diese Daniel-Serie hinein. Wenn Gott spricht, dann bleib dran. Bleib standhaft, weil er gesprochen hat. Und bete dafür, dass er mit dir da durchgeht. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Ja, es ist herausfordernd. Ja, es gibt Zeiten, wo du hinschmeißen willst. Alles richtig, alles gut und nachvollziehbar. Und ich glaube, das eine oder andere kann dir vielleicht helfen, um da durchzukommen. Aber unterm Strich, wenn Gott gesprochen hat, lass uns standhaft bleiben und da durchgehen und erwarten, dass er mit uns da durchgeht.
Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefuerkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin, ciao!